ein Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo, Julia Grigo. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, dass du dich unserem Format Ask Me Anything stellen wirst. Wie gehabt ist es so, dass wir jetzt eine gute Stunde vermutlich miteinander uns unterhalten werden. Und es ist ja so, dass die Fragen, die ich dir stellen werde, von unserer Community kommen. Von daher erwartet dich eine bunte Mischung an Fragen. Doch vorneweg erstmal die Bitte, stell dich doch einmal kurz vor. Was machst du und vor allen Dingen, wie bist du da hingekommen an die Stelle, auf der du jetzt sitzt, und was sind so deine Haupttätigkeiten?
Gerne, also schön, dass du da bist, Christina. Wir sitzen ja hier heute bei uns im Büro beim Bitkom in der Albrechtstraße in Berlin-Mitte. Wie schon gesagt, Name Julian Grigo, ich bin 30 Jahre alt. Das war eine wichtige Sache in dem Vorgespräch mit Christina gerade. Und ich leite den Banking-Bereich hier beim Bitkom. Vielleicht ein Wort kurz zum Bitkom. Wir können ja gleich nochmal spezifischer drauf eingehen. Der Bitkom ist der Digitalverband in Deutschland mit sehr großer medialer Reichweite und vielen, vielen Mitgliedern, und ungefähr 100, 120 davon kommen aus dem Banking-Bereich, also Startups im Fintech- und Payment-Bereich, Banken, Zahlungsdienste, IT-Anbieter für Sparkassen und Volksbanken und so weiter. Das ist sehr gemischt, und in erster Linie vertrete ich deren Interessen vor der Politik, vor Aufsichtsbehörden in Brüssel sowie in Berlin. Das ist sozusagen die erste Säule unserer Arbeit hier. Und die zweite Sache ist sicherlich auch ein starker Community-Ansatz. Wir haben sehr, sehr heterogene Mitglieder in den anderen Bereichen, zum Beispiel John Deere im Farming-Bereich oder Airbus im Aviation-Bereich. Und die haben nicht immer gleiche Themen, aber häufig. Und sowas zum Beispiel wie GDPR oder Cloud-Outsourcing oder AI und sozusagen ethische Grundlagen, Richtlinien im Bereich Einsatz von AI und so weiter. Das sind alles solche Themen, die den Bitkom in der gesamten Breite betreffen. Dazu machen wir Formate wie interne AK-Sitzungen, wo nur Mitglieder zugelassen sind, und Konferenzen. Die in diesem Bereich hier wohl bekannteste oder spezifischste ist die Digital Finance Conference, die jetzt im Mai stattgefunden hat in Berlin und im nächsten Jahr wieder in Berlin im Mai stattfinden wird.
Wie bist du sozusagen zum Bitkom gekommen?
Das ist eine gute Frage, und die ist nicht so ganz trivial, weil ich bin eigentlich Psychologe. Ich habe einen Bachelor und Master in Psychologie gemacht, hatte das angefangen, weil ich eigentlich auch Psychotherapeut werden wollte.
Und, jetzt, so richtig mit Couch, so wie man sich's vorstellt.
Ja, genau. Also nicht mit Couch, weil das ist die andere Richtung, die ich nicht so toll finde, das ganze psychoanalytische, tiefenpsychologische. Ich bin da eher empirisch auf, also man nennt das sozusagen die kognitive Verhaltenstherapie, also nicht nur dieses Blackbox-Verhaltenstherapie, ich trainiere die deine schlechten Habits ab, sondern schon noch mit einer kognitiven Komponente. Man schaut dann nach Schemata, gelernten Stereotypen oder Verhaltensreflexen, versucht die zu hinterfragen, aufzubrechen, im Fall, dass sie negativ sind, und dann in richtige Bahnen zu leiten, ganz kurz zusammengefasst. Also wenn, dann wäre es in diese Richtung gegangen. Mhm. Aber wie du siehst, treffen wir uns jetzt hier nicht in einem Raum mit Couch. Achso, noch zu Couch. Die Couch ist eher so ein Indiz immer für dieses psychoanalytische, diese freudianische Schule. Mhm. Und da lernt man an der deutschen, sehr empirischen Universität oder Universitätenlandschaft im Bereich Psychologie eigentlich das zu verurteilen, oder zumindest wird das nicht präferiert, weil dafür die wissenschaftliche Grundlage weitestgehend fehlt. Und das heißt, ich wäre eher in diesem Bereich behavioral und kognitiv gewesen.
Aber du hast in Würzburg studiert und in Jena und hast ein Stipendium, sagtest du?
Ja, genau. Ich hatte, das war dann wahrscheinlich schon so ein bisschen wie es mich weggezog aus der Psychologie oder aus diesem Ansatz, Psychotherapeut zu werden. Und zwar ein Bachelor in Würzburg gemacht, zum Master dann nach Jena gegangen und dort dann auch mich beworben für ein paar Stipendien und habe dann das angenommen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, also eine die liberale Stiftung, eine sehr politische Stiftung, und das war total spannend, weil du kennst das ja wahrscheinlich aus dem Studium, man ist dann eigentlich ausschließlich mit Studenten unterwegs, in der Freizeit auch, und macht Urlaub mit denen man studiert, sprich aus dem gleichen Studienfach. Das ist nicht so inspirierend, also zumindest nicht so erweiternd, wie es sein könnte, wenn man mal andere treffen würde. Und in der Stiftung hat man genau dieses Privileg dann, zu unterschiedlichen Themen einfach mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Also einer meiner besten Freunde, den ich da kennengelernt habe, ist Theologe, promoviert jetzt in Theologie und so weiter. Den hätte ich einfach nicht kennengelernt, wenn ich nicht das Stipendium gehabt hätte. Das war super cool. Und dadurch, da kam, glaube ich, auch erst einmal so in meine Vita so eine starke politische Komponente rein, die man im Psychologiestudium erstmal nicht hat.
Mhm. Okay. Genau. Und da hast du dann schon jemanden kennengelernt, der irgendwas mit Digitalisierung, mit Banken, Fintech irgendwie zu tun hat, oder?
Das kam erst später, gar nicht. Nee. Also ich glaube, diesen Strang zu erklären, da muss ich nochmal zurückspringen zum Bachelor in Würzburg. Wir hatten da eine Kooperation mit einem Unternehmen, Würth, eine Würth-Tochter, man kennt das wahrscheinlich unter Schrauben-Würth. Die haben eine Tochter, die machen C-Teile, also irgendwie kleine Teile in großen Mengen und verkaufen die an die Großindustrie. Und die hatten einen Koop mit unserem Psychologischen Institut und haben dort Personalentwicklungsmaßnahmen gemacht. Also zum Beispiel Schulungen für Sales-Leute, und haben dann festgestellt, querschnittlich sowie längsschnittlich, dass die Sales-Zahlen pro Quartal für die geschulten Mitglieder eben hochgehen, wenn man diese Schulung gemacht hatte. Also eine Sache, die sich direkt auch auf den Gewinn des Unternehmens auswirken kann. Also eigentlich eine super, super coole Sache. Ich für mich habe allerdings festgestellt, dass ich nicht so der Psychologe im Unternehmen sein möchte. Ich habe gemerkt, wow, Wirtschaft ist total spannend. Das war ja neu für mich, aber eben Wirtschaft, Psychologie muss es nicht zwingend werden. Und dann habe ich das gemacht, was einem so übrig bleibt, wenn man in die Wirtschaft will, aber eigentlich kein BWLer, VWLer oder Jurist ist, was so ja vielleicht die naheliegendsten Studiengänge gewesen wären. Und zwar habe ich dann mich beworben bei Beratungen für Praktika. Und so kam es dann, das erste Praktikum, was ich gemacht habe, das war bei PwC Financial Services in Frankfurt, was ziemlich krass war. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war in Jena, eine sehr linke Stadt, und im Osten Deutschlands irgendwie kleine Häuser umgeben von Wald und Berg. Dann kommst du nach Frankfurt und dein erster Office-Tag ist dann irgendwie das Onboarding, IT-Onboarding im Tower 185 von PwC.
Das ist ein Kulturschock.
Das war cool.
Ja,
genau, das ist ein super cooles Gebäude, war eine richtig coole Zeit. Einer meiner besten Freunde war damals mein Chef und wir hatten immer noch guten Kontakt, der ist mittlerweile auch nicht mehr da. Aber das war so prägend, da habe ich gemerkt, so hey, Banking ist eine ziemlich coole Sache. Nicht nur wegen des hohen Turmes, sondern Banking ist halt irgendwie so Backbone of everything. Ne? Also nimm den Bereich Zahlungsverkehr. Ich weiß nicht, wie du hier hingekommen bist, vielleicht mit einem geliehenen Auto oder weiß nicht, mit der S-Bahn und in jedem
ganz
Fall.
Ganz klassisch mit dem eigenen Fahrrad.
Mit dem
Fahrrad. Das ist ja immer so schön in Berlin. Es tut mir leid, ich hatte noch überlegt, ob ich einen E-Scooter nehme. Aber
okay. Letztens hatte ich einen Termin mit einer ehemaligen Kollegin hier an der Torstraße und ich war zu spät und habe mir so einen E-Scooter genommen, der hat mir 5 Minuten gerettet und da hat es ja natürlich schon direkt eine Zahlart drin hinterlegt, die mit dem Swipe freischaltet, eine Kreditkarte und genau, also nehmen wir diese Zahlungsverkehrskomponente, nehmen wir aber auch die Finanzierung von großen Unternehmen am Kapitalmarkt, Kreditlinien für kleinere oder auch die Auslandshandelsfinanzierung und so weiter, so Banking ist irgendwie so Backbone halt, ne? Das heißt für alles irgendwo relevant, auch hier beim Bitkom, bei einem Verband, was als Unternehmen ja eher klein ist, haben wir auch irgendwelche Zahlungsläufe und so weiter. Und das fand ich super spannend. Habe dann gedacht, ich mache noch ein Praktikum. Das war wieder in der Beratung und wieder im Banking-Bereich. Und das war jetzt zweimal Zufall. Ja? Also ich hatte auch schon das zweite Praktikum safe, als ich das erste antrat. Und dass beide in Frankfurt im Banking waren, war wirklich ein Zufall. Das heißt, dass es bei mir irgendwie diese Exposition zu Finance gab, das war nicht geplant. Ich wollte einfach nur Unternehmensberatung machen und das war dann Banking. Das hat mich aber so überzeugt, dass ich danach noch zwei Praktika in Banken machte. Einmal im Treasury, von einer kleineren Bank, dann geht es um Refinanzierung, also sehr handelsnah, dann wirklich so mit Händlertelefonen, dann verschiebt man irgendwie für den Zinssprung in der Nacht so, weiß ich es dann, irgendwie so 50 Millionen, die dann da immer jeden nach, also was nicht viel ist, das hört sich jetzt krass an, aber die dann da geparkt werden müssen, bei dem, der die meisten Zinsen gibt über Nacht. Und dann hatte ich noch ein Praktikum bei der Deutschen Bank im Lobbybüro in Brüssel. Und da, glaube ich, sieht man erst mal so ein bisschen wie, also eine Relation zu dem, was ich jetzt hier auch mache beim Bitkom. Mhm. Da kam sozusagen dann zusammen, dass ich irgendwie Banking-Erfahrung dann schon hatte, dreimal in Praktika nur, aber trotzdem. Und das andere dann eben erstmal diese politische Komponente, die Interessenvertretung bei einem Einzelinstitut in Brüssel. Es war auch super cool, das mal gesehen zu haben in Brüssel. Und genau, und während ich in diesem Praktikum war, habe ich ein Angebot bekommen von einem Verband in Berlin, weil ich wollte immer nach Berlin, weil das ist so meine Stadt.
Tatsächlich.
Auch wenn ich nicht hierher komme. Und das war, ja, da wusste ich, okay, das nimmst du auf jeden Fall an, guckst dir das mal an und ob dieser Verband es ist, in dem du bleibst, das werden wir dann sehen. Aber geh erstmal nach Berlin, mach weiter Banking, bleib in der Politik, das findest du gut. Und genau, dann habe ich mich nach anderthalb Jahren umentschieden und als ich hier ein Angebot und eine Ausschreibung gesehen habe beim Bitkom, mich beworben und jetzt ist ich hier und das ist jetzt 2 Jahre her. Also ich mache jetzt, glaube ich, Ende August das 2. Jahr voll und genau, und bin sehr glücklich, hier zu sein.
Also. Wäre es für dich eine Option gewesen, durch die politische Nähe in Brüssel zu bleiben?
Nein, weil, also erstmal nein, ich will es nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich glaube, also ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich in der Stadt lebe, in der ich leben möchte. Und es war so ein bisschen, ich bin auch mit nach Berlin gegangen und habe dieses Offer angenommen, weil es in Berlin war und nicht so sehr, weil dieser genaue Zuschnitt dieses Aufgabenfeldes in dem alten Verband eben mir so zusprach, sondern es war einfach, ich wollte nach Berlin und das war die Möglichkeit, da erstmal was zu haben. Haben mich dann umzuorientieren. Und jetzt bin ich beim Bitkom, weil ich beim Bitkom sein möchte und freue mich darüber, dass der Bitkom in Berlin sitzt. Aber das war mir schon sehr wichtig. Brüssel ist cool, ist auch immer wieder schön. Ich bin natürlich häufiger da, dahin zu fahren. Aber vom Leben, von Lebenserhaltungskosten und so weiter, ist Berlin ja the place to be.
Okay.
Ja. Genau.
Also für alle Nicht-Berliner, wenn man bei Bitkom in der Küche steht, sieht man direkt auf den Reichstag. Wie oft gehst du zu Fuß rüber und triffst dich dort mit Politikern?
Das kommt, es ist immer, also ich komme ja dahin, weil ich meistens einen Plan habe, irgendwas, was ich mitteilen möchte. Und das ist natürlich gegeben, wenn wir ein Papier verabschiedet haben. Und das war Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, so, dass wir eine medial sehr beachtete Position, fast immer beachtet, manchmal verachtet, rausgegeben haben zum Thema Wahlfreiheit beim Bezahlen, wo wir mit unseren Mitgliedern fordern, dass es an jedem Point of Sale eine Möglichkeit geben muss oder sollte, dass jeder Bürger, so du und ich, wenn wir gleich rausgehen auf die Albrechtstraße, so bezahlen können, wie wir wollen, egal ob mit Cash oder Cashless. Und das heißt, wir fordern nicht die Abschaffung von Bargeld, aber eben die Möglichkeit, die frei zu wählen, wie man bezahlen möchte. Und das führt natürlich dazu, dass man dann natürlich auch fordern muss, dass es an jedem Point of Sale eine digitale Bezahlmöglichkeit geben muss, weil das ist häufig nicht der Fall. Und genau, das ist natürlich eine sehr politische Position, die, glaube ich, sehr interessant ist zu diskutieren mit unterschiedlichen Stakeholdern, wie wir es ja in unserer Mitgliedschaft auch alle haben. Wir haben ja Leute, also wir haben Unternehmen beim Bitkom, die Geld drucken. Und wir haben Unternehmen, die Kreditkartenunternehmen, die drei großen in Deutschland, wir haben Banken und so weiter, also die haben ja alle ein Stake in irgendwo beidem, ne? Also mit der Kreditkarte hole ich ja auch oft Bargeld ab, zum Beispiel. Und genau, das haben wir, ist, glaube ich, eine gute, ausgewogene Position, aber mit natürlich einem starken Fokus auch digitales Zahlen zu ermöglichen. Und genau, wie dann zu deiner Frage, also dann, ja, dann schaue ich mir an, wer sind die relevanten Ansprechpartner in den Fraktionen und mache mit denen Termine aus und dann kannst du schon 2-3 Mal in der Woche rübergehen. Aber es ist nicht so, dass ich da jede Woche reinlaufe, denn genau, der Bereich ist groß und es sind auch viele andere Tätigkeiten, die erforderlich sind, zum Beispiel die Abstimmung neuer Positionen, also wie wir es gerade machen. Und manche richten sich auch gar nicht an den Bundestag. Also viele Sachen gehen eher Richtung BaFin oder jetzt gerade ganz akut an die EBA, also die Europäische Bankenaufsicht.
Mhm. Genau. Okay. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wie agil und dynamisch doch die Fintech-Szene in den letzten Jahren geworden ist. Wie ist deine Einschätzung? Wird das immer so weitergehen oder beobachtest du eine Konsolidierung?
Guter Punkt. Ich glaube, eine Konsolidierung, also es ist nicht das Entweder-Oder. Es wird weitergehen, es wird weiter Wachstum geben und es wird immer wieder weitere neue Fintechs geben. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig wird es eine Konsolidierung geben, weil das wäre ja statistisch völlig verrückt, wenn jede Sache aufgeht, ne? Jede Geschäftsidee funktioniert oder ganze Geschäftszweige. Wir haben jetzt viel zitiert und hier nichts Neues, aber ich greife es trotzdem kurz auf. Diese Konsolidierung im P2P-Payment-Bereich mit ein paar Fintechs, die da verschwunden sind vom Markt, aber das würde ich jetzt mal, hinterfragen, denn die Innovation, die Leute, die sind nach wie vor hier. Also nehmen wir uns mal das Beispiel von unserem, das war übrigens, das eine war ein Mitglied, das andere ist ein Mitglied und wir freuen uns, dass es irgendwie ineinander aufgegangen ist. Kringle und die DKB, also das Team arbeitet jetzt in der DKB, ich glaube in der Code Factory, die Arnulf ja auch mitleitet und die Innovation lebt da weiter, die Leute haben eine Anstellung und jetzt kann man natürlich sagen, die Storyline könnte einerseits sein, Kringle gescheitert, andererseits könnte man sagen, okay, hier wurde Innovation gemacht in Berlin und die lebt weiter, vielleicht nicht inkorporiert in einer Rechtsstruktur mit einer eigenen Gewinnerzielungsabsicht, sondern irgendwie als Teil eines Größeren. Aber deswegen versuche ich immer diese Sichtweise auf Konsolidierung jetzt vorbei und jetzt platzt die Blase oder irgendwie sowas zu challengen. Genau, also sicherlich machen auch manche Sachen nicht so viel Sinn und nicht jeder Gründer hat da die richtige Idee gehabt, das richtige Team oder die Idee hat überhaupt nur eine Chance, lässt sich monetarisieren und so weiter. Diese ganzen Fragestellungen, die müssen natürlich, die sind nicht irrelevant, ja. Ich will nicht sagen, alles ist gut, aber deswegen dieses Thema Konsolidierung einfach ein bisschen challengen, das ist so ein bisschen, habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Aber ist deine Wahrnehmung nicht auch, dass es vor allen Dingen einige wenige Fintechs sind, die wahnsinnig in die öffentliche Wahrnehmung geraten sind und andere da ganz große Probleme haben, da noch gegen anzukommen? Also was machen die besser als andere?
Also wir haben ja in den letzten Wochen, oder genau letzte Woche war es ja, glaube ich, wo hier nach Berlin allein 500 Millionen, wenn man jetzt das Investment in SumUp, die ja zum großen Teil hier sitzen, aber immer ja auch als gerne bei Bloomberg als britisches Fintech beschrieben werden. Ich glaube, die sind deutsch-britisch, wie auch immer. Jedenfalls, wenn man das zusammenzählt, dann sind ja letzte Woche, ich glaube, über 500 Millionen Euro in Berliner Fintechs geflossen. Und ich glaube, da muss man sich auch mal hinterfragen. Das heißt nicht, dass ein Fintech, wenn es weniger Geld bekommt, weniger erfolgreich ist, weil manche haben einen anderen Zuschnitt. Die sind zum Beispiel B2B-Fintechs und machen eine Nischenanwendung, die super relevant sein kann und da theoretisch ganz viel Markt abdeckt, aber die machen halt nicht B2C. Mhm. Die brauchen keine Plakatwerbung, keine Fernsehwerbung. Mhm. Die sagen sich, okay, das ist eine Eigenheit im deutschen Markt. Wir haben das zum Beispiel bei einem Payment-Fintech hier aus Berlin, die du auch sehr gut kennst. Die haben, das ist eine sehr deutsche Zahlmethode, die anbieten und die brauchen jetzt nicht 200 Millionen, um einen US-Staat vorzubereiten. Zumindest von dem, was ich weiß. Also nicht jeder braucht dieses Funding und ich glaube, wenn man sich das mal so vorstellt, wie so ein so ein Flohrennen, ja, Fintechs, vor 10 Jahren sind viele gestartet, wahrscheinlich auch ein paar davor und viele auch danach und die schnellsten, sie sind jetzt an einer Marke, wo die große Fundings einsammeln. Die jüngeren oder die etwas langsameren oder eben die mit einem eher in der Nische unterwegs sind, die haben jetzt nicht diese Funding und das heißt nicht, die sind weniger erfolgreich, vielleicht kommen die noch, vielleicht brauchen sie die auch nicht, also auch das sollte man mit bedenken. Natürlich gibt es dann auch welche, die nicht erfolgreich sind und eben auch kein Funding bekommen, wo sie es aber vielleicht haben wollten und bräuchten. Das will ich jetzt nicht ausschließen, aber genau.
Aber guter Punkt, du hast ja gesagt, es sind über 500 Millionen nach Berlin geflossen. Mhm. Wir haben uns ja im Vorfeld des Gesprächs ja auch darüber unterhalten, dass es auch durchaus andere Regionen in Deutschland gibt, die super spannend sind, wo ganz viel Innovation auch im Versicherungsbereich oder andere finanzdienstleistungsnahe Unternehmen sind. Hast du eine Erklärung dafür, warum Berlin so im Fokus der Investoren steht und die anderen unter dem Radar? Na, unter dem Radar ist natürlich nicht ganz richtig, aber warum es da deutlich schwieriger ist? Ist
das, also ich würde mich von dieser, von den Funding-Runden, wie ich es auch gerade ja selber gesagt habe, vieles nach Berlin geflossen, nicht verleiten lassen zu sagen, dass deshalb Berlin der beste Standort ist oder der bessere oder sowas. Ich glaube, wir können zum Beispiel viele Aktivitäten in Frankfurt sehen, was es zum Beispiel das Tech-Quartier macht, mit dem wir auch eng kooperieren, oder in München, in Köln, die Hubs für Insurtech, die machen einen extrem guten Job. Und zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt, ich glaube, in Frankfurter Fintechs sind auch eher mit einem B2B-Fokus unterwegs, eher, nicht ausschließlich, aber eher. Und da ist es dann eher so, dass vielleicht man, das knallt nicht so laut, wir sehen selber keine Werbung in unserem Browser, wenn wir abends noch irgendwie News lesen, und weil die sich nicht an uns als Personen richten, sondern die machen ihren Pitch vor Banken und das sind deren Partner, Kooperationspartner. Partner und so weiter. Aber dennoch ist es natürlich richtig, warum ist der Fokus so sehr auf Berlin? Und weil hier, ich glaube, so dieses ganze Innovation und so weiter, das ist so ein Ecosystem-Ansatz. Also wenn wir zum Beispiel nach Silicon Valley gucken, dann haben die da nicht nur diese eine Universität, die Leute gut ausbildet, dann haben die da nicht nur also bestehende Innovation und Leute, die einen Exit gemacht haben und deswegen viel Geld bringen. Nein, da sind auch über Jahre externes Geld hingeflossen, über VC-Funds und so weiter. Und das ist so ein Ökosystem, was wächst und seine Zeit braucht zu wachsen. Wir können froh sein, dass wir mittlerweile in Deutschland so sind, dass das Auge von internationalen Investoren sich hierhin richtet, weil jetzt kann man wieder blöd finden, dass viel Geld aus China und Japan kommt, was in unsere großen Startups hier fließt. Andererseits ermöglicht das bei irgendeinem Exit, der vielleicht 2 bis 5 bis 7 Jahren bei dem einen oder anderen kommt, dass dieses Geld ja dann in den Händen von deutschen Gründern oder europäischen, will ich mal lieber sagen, liegt und die dann als Business Angel und vielleicht eigene VCs wieder gründen. Insofern, dieses Ökosystem wächst und ich glaube, der ein oder andere, der hier seinen Exit macht, der wird vielleicht auch mal Erwägung ziehen, in Frankfurt und in München zu investieren. Genau. Und außerdem nehmen wir nochmal München, Allianz X, einer der größten oder vielleicht der größte deutsche Investor, auch in deutsche Fintechs, aber auch weltweit, ist halt der Venture-Arm von Allianz und die gucken, die haben auch jetzt in Berlin investiert, aber ich würde auch da wiederum das challengen, dass das nur Berlin ist. Es ist schon verteilt, der Fokus liegt schon auf Berlin, aber das wächst und wird sich auch noch mehr verteilen.
Noch verändern, ja. Du hast es ja auch gesagt, ne? Du sprichst ja sowohl mit den Digitalunternehmen als auch mit den Banken. Du bist ja in beide Richtungen und gerade so in Frankfurt, wo wir dann eher so B2B-Fintechs haben, die dann vor Banken pitchen. Die Frage an dich, wie digital sind denn aus deiner Perspektive nach 10 Jahren Fintech die Banken mittlerweile geworden? Und daran anschließend auch die Frage, nähert sich die Kommunikation der beiden an oder ist das nach wie vor ein großes Missverständnis aus deiner Wahrnehmung heraus?
Ja, spannend. Ich glaube, man kann es so ein bisschen fragen, wie digital ist Deutschland? Also E-Governance total schlecht, aber trotzdem findet super viel Innovation statt. Und ich sage jetzt nicht, dass Banken alle grundsätzlich in keiner Weise, es gibt auch, also es ist ein super heterogenes Feld, ne? Wir gucken auf die Direktbanken, die sind extrem innovativ und was so die eine oder andere in Direktbank in den letzten 2 Jahren für Entscheidungen getroffen hat, die sie wahrscheinlich dann so in 2 Jahren plus Früchte tragen. Das ist super spannend zu beobachten und da bin ich sehr optimistisch. Ich kenne auch, habe natürlich über die Zeit, Bitkom ist man ja sehr vernetzt, das heißt, man lernt sehr viel in unterschiedlichsten Politik, Fintech, Bank, wie Medien Leute kennen und dann hast du halt auch viel Insights aus großen Instituten in Frankfurt. Da passiert unglaublich viel. Ob die das auf die Strecke bringen, das ist, glaube ich, die größere Challenge, als sich Innovation selbst auszudenken, gute Produkte auszudenken, weil man muss ja die Organisation immer mitnehmen. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch gehabt in der letzten Woche hier in Mitte, und zwar mit einer Französin, die in einer französischen Bank gearbeitet hat, hier in Berlin, und ihre Aufgabe war, Scouting zu machen, also Fintechs zu beobachten und denen dann Leads zu generieren zu so Functions aus der Bank in Paris. Und sie hatte dann gesagt, okay, wir haben eine total spannende Sache entdeckt, die es absolut wert sind zu investieren, die gut zu unserem Laden passen, aber dummerweise hat sich dann gerade dafür jetzt jetzt keiner interessiert. Also wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast irgendwie ein totales Produkt so, fürs Risk Management in der Antragsstrecke für SMI. Kreditvergabe oder sowas. Oder im AML-Prozess, so den ganzen Anti-Money-Laundering-Vorgaben, die umzusetzen. Und dann siehst du das hier in Berlin, klopfst in Paris an, dann gibt es vielleicht 2-3 Treffen, aber wenn derjenige, der das Thema dort gerade verantwortet, keine Kappe hat, keine Lust hat, vielleicht keine Lust hat, Englisch oder Deutsch zu sprechen, dann stirbt diese Innovation. Ich glaube, das ist eine riesen Challenge und das hört man auch immer wieder, dass es irgendwie am Talent und an der Organisationskultur scheitert, nicht an der Fähigkeit der Banken, Innovation zu verstehen oder selber umzusetzen, sondern das ist ein Riesenthema und bleibt spannend zu beobachten. Zu deiner Frage abschließend, ich bin hoffnungsvoll, dass es da das eine oder andere Institut schaffen wird, aber ich glaube auch bei den Banken, Thema Konsolidierung, wird es vor allem auch viel Konsolidierung geben. Mhm. Ja. Eben deshalb. Ja.
Okay, aber siehst du eine Bank, die es aus deiner Perspektive besonders gut macht?
Ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen möchte.
Okay.
Aber wir haben einige in der Mitgliedschaft, da bin ich sehr optimistisch, ja.
Ja. Genau. Also die sozusagen verstanden haben, wo die Herausforderung liegt und wie Fintechs das lösen können, oder?
Genau, also du spielst ja immer auf diese Verbindung an Banken, Fintech. Ich glaube, in der Kooperation kann auch die Lösung liegen, aber es bringt eben nichts, immer irgendwie auf sozusagen was hinten anzudocken. Ich glaube, so eine interne Restrukturierung der IT-Systeme, mhm, dass man sich auch nochmal fragt, mhm, wo wollen wir hin, wie wollen wir als Organisation funktionieren, weil es ist ja nicht nur, dass Fintech-Innovationen jetzt hier sich breit machen, sondern die Gesellschaft ändert sich durch die digitale Transformation, ja, auch stark, wie wir kommunizieren, ja, wie wir arbeiten wollen. Wir kriegen es doch jeden Tag, mhm, mit, wie das Leben in Startups ist, wie meinetwegen durch Serien, Instagram, was auch immer, irgendwelche Gründer, die im Bällebecken Interviews geben, ob das jetzt repräsentativ oder gut ist, ist eine andere Frage, aber selbst wir als Verband, ich meine, wie indirekt sind wir, wenn man so will, betroffen. Nicht, wenn man in andere Verbände läuft in Deutschland, dann sieht man halt noch die Bundesrepublik der 80er, aber auch wir wandeln uns ganz stark, ja, weil wir sagen, hey, ja, das ist super wichtig, dass wir irgendwie diese gesellschaftliche Transformation auch mitgehen. Und das soll jetzt nicht überbewertet werden, irgendwelche bunten Bilder und Teppiche und mit Barfuß durchs Büro laufen, aber ich glaube, das ist einfach, ja, wichtig, dass das ankommt, mhm, und auch für die Mitarbeiter. Mhm.
Jetzt stell dir mal vor, du wärst der Chef einer traditionellen deutschen Retailbank. Was würdest du angehen und was ist aus deiner Sicht das dringlichste Thema?
Oh, also ich möchte mich nicht überschätzen. Ich bin jung und arbeite im Verband. Ich möchte mir nicht anmaßen, da die richtige Antwort drauf zu geben. Ich würde mir anhören, was die Mitarbeiter sagen. Ich würde Potenziale entdecken wollen und die großen Linien, also ich würde versuchen, dass es keine Angst in meinem unter den Mitarbeitern gibt vor der großen Transformation der Arbeitswelt, des Bankings, des Retail-Bankings. Davon möchte ich meine Mitarbeiter überzeugen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und sich vor Innovation nicht verweigern, weil ich glaube, so Bestandsbewahrungssachen hatte man ja auch in der deutschen Wirtschaft, ich halte es mal bewusst ganz allgemein, häufiger gesehen, das funktioniert nicht auf Dauer. Also die Transformation ist da einfach zu groß und man muss irgendwie nach vorne gucken und Bestandsbewahrung funktioniert einfach irgendwie 2-3 Jahre. Wer so kurz denkt, der kann damit noch durchkommen bis zu seiner Verrentung. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit 30 eine Bank vorstehen würde, weiß ich, ich kann mich nicht davor wegdrücken und deswegen die Sache angehen, ja.
Ja. Jetzt stell dir vor, du wärst Chef eines hippen Startups, eines Fintechs,
ja,
und würdest fürchterlich viel Geld bekommen. Welches
für das Fintech oder auf mein Konto? Nein, du meinst also eine Funding-Runde, ja?
Ja, eine Funding-Runde, okay, ja, genau. Mhm. Welches Land wäre das erste, in das du expandieren würdest?
Kommt das Geschäftsmodell an. Mhm. Also ich war zum Beispiel vor 3 Wochen in Singapur und habe da mit einem sehr großen Investor gesprochen einem sehr, sehr großen Investor gesprochen und die sagen, wir haben also über ein paar deutsche Fintechs und Businessmodelle gesprochen und die hatten eine ganz klare Meinung, was hier funktioniert und was nicht. Und damit, mhm, hier meinte ich jetzt nicht Singapur mit seinen, weiß nicht, 5 Millionen Leuten, sondern die Region Southeast Asia, mhm, wo dann halt, mhm, immer in Indien Indien und ja, China noch hinzu, einfach irgendwie meiste Menschen der Welt leben, ja, also ein paar Milliarden. Genau, da, die sind einfach auf einem anderen Entwicklungslevel und es ist ein sehr heterogener Bereich. Also, Singapur, drittgrößter Finanzmarkt der Welt nach London und New York, hat andere Anforderungen als Malaysia, irgendwie 20 Kilometer in den Norden gefahren, die da einfach noch nicht so weit sind. Und insofern, welches Land würde ich gehen? B2C-Geschäft, da sehen wir jetzt, dass zwei große unserer Mitglieder den Schritt in die USA gehen, weil das ein vergleichbarer Markt im Sinne des Einkommens der Leute ist und des Wettbewerbs und so weiter. Die gehen jetzt, glaube ich, nicht sehr schnell nach Ghana. Microfinance und irgendwelche P2P-Payment-Sachen vielleicht da eine gute Chance haben. Ja.
Ja, okay. Ist denn Deutschland aus eurer Perspektive oder aus deiner insbesondere ein guter Gründungsstandort für Fintechs?
Ich glaube mittlerweile ja. Das sage ich nicht nur in meiner Position hier beim Bitkom, aber ich habe es mitbekommen, gerade in meiner Reise da nach Südostasien, super spannend zu sehen. Deutschland gilt dort, übrigens auch an alle Fintechs, die mithören, das wurde mir häufiger erzählt, unter anderem wirklich von Investoren dort, dass wenn ein deutsches Fintech dorthin kommt, das würde mit Kusshand begrüßt werden. Warum? Weil selbst dafür, nicht nur im Maschinenbau, sondern dass es deutsch ist, hat so ein Label von Qualität. Und was auch sehr interessant ist, die sind auch sehr interessiert an deutschen Fintechs mit einer deutschen Lizenz. Also wir sehen das ja ein paar Fintechs in London, die haben ihre Lizenzen in Liechtenstein, in Litauen und so weiter. Das mag vielleicht erstmal einfacher sein, im ganzen Reporting auch dauerhaft einfacher sein, aber es hat Vorteile, sich dieses Label zu holen, auch wenn das vielleicht hier und da deutlich strenger ist, von der BaFin geprüft zu werden, als von anderen Aufsichten, wie zum Beispiel FCA, wobei sich das Thema jetzt eher erledigt hat mit dem Brexit. Insofern, das ist der eine Punkt. Also Label Deutschland ist super wichtig. Dann das Zweite, wir sind der größte Binnenmarkt innerhalb der EU und wir haben dieses Passporting-Regime. Das heißt, dass du hier eine Lizenz in Deutschland hast, also erstmal hast du hier 80 Millionen Menschen, die du mit einer Sprache erreichst. Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der ganzen EU, wenn man Schweiz und Österreich hinzuzählt. Ich glaube sogar, wenn nicht, dann auch. Und das heißt, das ist auch sozusagen sprachlich der größte Binnenmarkt und eben über dieses Passporting erreichst du 350 Millionen Europäer, die alle auf einem eher entwickelten Niveau, Lohnniveau und so weiter sind. Insofern ist es, Europa ist und bleibt sehr attraktiv, aber wenn es jetzt irgendwie um Superwachstum geht und ein Produkt, was vielleicht in einer gerade sich entwickelnden Wirtschaft wie Vietnam oder Indonesien geht, dann ist das natürlich nicht vergleichbar. Dieser Uptake, ich glaube, in dieser Region um Singapur herum, also so die also Southeast Asia, ich hatte dort mit dem German Accelerator gesprochen, Klaus Carter, der hat eine beeindruckende Zahl, dass jede Woche, ich glaube, im zweistelligen Millionenbereich Leute erstmals online gehen. Also bitte hiermit, das kann sein, ich gucke es gerne nochmal nach und für die Shownotes zum Nachreichen, aber wirklich beeindruckend. Und wenn man auf diese Leute setzt, vielleicht nicht mit einer Fintech-Idee, aber auf was anderem, da ist dieser Bereich, diese Region in der Welt natürlich deutlich interessanter als jetzt Deutschland. Aber Deutschland ist interessant, wahrscheinlich der mitinteressanteste Markt in der EU.
Okay. Hast du mal überlegt, ein Fintech zu gründen?
Tatsächlich erst, also ich hatte ja gesagt, vor zwei Jahren erst arbeitete ich mit Fintechs und im Fintech-Bereich. Also da war es noch ausgeschlossen, weil ich hatte einfach ehrlich gesagt auch nicht viel Ahnung, kannte keine VCs und so weiter. Mittlerweile ist das anders. Also das ist dieses große Privileg, was wir hier beim Bitkom haben, dass man in kurzer Zeit unglaubliches Netzwerk aufbaut und überall hin, also vom Vorstand der Bank bis zu irgendwelchen Spezialisten irgendwie in der Legal- oder Regulatory-Abteilung und oder Produktleuten, sowie Gründer. Bei Fintechs kenne ich tatsächlich meistens die Gründer und dann noch vielleicht Business Development und Legal und so weiter. Und naja, man ist halt viel mit den Leuten konfrontiert, sieht deren Erfolg genau, kriegt natürlich auch eigene Ideen. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, also es ist vor allen Dingen weniger ausgeschlossen, als es vor zwei Jahren war, aber es ist jetzt kein konkreter Plan in der Schublade.
Okay. Was wäre das denn für ein Modell? Wo siehst du sozusagen die nächsten Chancen am Markt?
Also grob zum Modell, also es wäre wahrscheinlich in einem Team, ein Gründerteam, wo ich einer bin und vielleicht noch zwei andere dabei sind. Ich glaube, ich hätte schon irgendwie Lust auf irgendwas Skalierenderes, weil ich glaube, es ist gut, dass Leute mit 20 Jahren Erfahrung in Banken sich dann um sehr spezielle, komplexe B2B-Geschäftsmodelle kümmern. Während, wenn ich jetzt überlege, was vielleicht eher meine Stärke ist, dann ist es auch stark in der Kommunikation, Vernetzen und so weiter, vielleicht im Management, dann dort, aber auch da will ich, das klingt so naiv, also an alle Gründer da draußen, ich maß mir nicht an, euren Job machen zu können. Also das wollen wir mal sehen, vielleicht kommt es soweit, aber bislang bin ich hier glücklich und bleibe auch erstmal beim Bitkom, ja.
Okay, aber gibt es, du hattest das ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen, siehst du durchaus noch Nischen für Fintechs oder ist sozusagen alles abgegrast?
Ja, also ja, absolut. Also ich glaube, wir sind da, ich hatte jetzt auch letztens noch mit einem Gründer, der gerade seinen Exit gemacht hat, gesprochen. Das ist gerade am Entstehen. Also 10 Jahre fühlt sich jetzt irgendwie lang an und ich meine, ich habe irgendwie mittlerweile die Hälfte meines Berufslebens im Fintech-Bereich gearbeitet, also pretty much. Aber das ist am Entstehen und das ist so ein bisschen so, als hätte man gerade den Motor empfunden und sagt, okay, dann weiß ich nicht, vielleicht 1935 so, hey, wir hören jetzt auf mit der mit der Fortentwicklung des Automobils, weil wir sind eigentlich so da angekommen, was die Menschheit mit der Technologie erreichen kann. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Insofern, die Möglichkeiten werden eher größer, weil das ganze Ecosystem auch größer wird. Mhm. Ja, also zum Beispiel hat man mittlerweile viele Online-Banking-Angebote, dann machen sich ja erst auf dieser Plattform auch weitere Services Sinn zu entwickeln. Oder nehmen wir das Beispiel, Apps wurden erst relevant, als es irgendwie sowas wie wie Smartphones in der breiten Masse gab, plus in iTunes Store oder sowas, ja. Apple Store. Genau. Und so ist es, glaube ich, beim Banking auch. Also wir wissen noch gar nicht, also auch man kann jetzt auch nicht vordenken, was für eine Idee in 10 Jahren Sinn ergibt, die in 8 gegründet wird. Genau. Und das ist gut, dass viele Leute kreativ sich weiter ranmachen.
Aber du hattest das, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, ihr seid ja nicht für die Abschaffung des Bargeldes, ja. Ist ja Deutschland extrem weit hinterher und es sind sozusagen die Ideen und die digitalen Möglichkeiten den gesellschaftlichen Anforderungen weit voraus. Und wie lange wird das sozusagen brauchen in Deutschland, damit sich das angleicht oder damit letztendlich auch die deutsche Gesellschaft die ganzen Kapazitäten ausschöpfen wird. Ja. Also weil ich hatte schon neulich im Blumenladen und da war ich doch tatsächlich wieder mal überrascht, dass sie mich bat, doch mit Bargeld zu bezahlen. So, und das würde mir wahrscheinlich in Großbritannien oder woanders nicht passieren.
Ich war das Wochenende in Tallinn, in Estland. Und wer schon mal so in den ehemaligen Sowjetrepubliken war, wie zum Beispiel Russland oder Kiew, da sieht man immer diese gelben Fässer, da steht auf Kyrillisch Kwas drauf. Kwas ist ja dieses, Limonade, würde man wahrscheinlich sagen, so ein Getränk, wo Brot irgendwie eingelegt wird. Ist so ein Erfrischungsgetränk im Sommer. Und das ist auch auf so einem alten, das sieht aus wie so ein Armeewagen mit so einem Fass. Da bin ich hingegangen, habe dann festgestellt, ah Mist, kein Bargeld. Ich dachte, auf diesem Straßenspann brauche ich dann mindestens doch auch in Island Bargeld. Und dann hatte sie gesagt, nee, ist in so eine Hütte gelaufen, hat so einen Terminal rausgeholt und ich konnte dort mit Cashless bezahlen, was super cool und beeindruckend war bei so einem Straßenstand in Island.
Und das war wahrscheinlich ein Betrag von wenig Cent?
Ja, 1,50 €. Die haben ja Euro und die sind tatsächlich nicht so günstig da. Also das Bier ist extrem teuer. Aber es ging. Und zu deiner Frage, also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob Deutschland jetzt einen super, super schnellen Uptake hat und dass ganz viel Bargeld verschwindet. Das ist nicht unser Ziel und das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir die Möglichkeiten haben. Wichtig ist, dass wir die Möglichkeiten hier entwickeln, Innovation hier stattfindet, das Klima da ist, um hier Innovationen entstehen zu lassen. Und dann sehen wir es ja an den deutschen Fintechs, die jetzt stark skalieren. Also dann geht man halt in Märkte, die auch attraktiv sind oder attraktiver, was sowas angeht. Mhm. Wir sind ein europäischer Binnenmarkt und das ist vielleicht auch eine ganz zentrale Sache in unserer Arbeit hier beim Bitkom, nicht nur in meinem Banking-Bereich, sondern auch im Bereich Landwirtschaft, Mobility und so weiter. Wir wollen einen großen Binnenmarkt in Europa schaffen. Das ist super wichtig. Ich glaube, das ist eine der drei wichtigen Sachen hier für den Innovationsstandort Europas: Geld, Talent und Regulatory, also so Legal Issues, die es leichter machen zu gründen, die den europäischen Binnenmarkt nutzen lassen. Und das ist halt der Punkt. Insofern, ob die Deutschen jetzt möglichst schnell alle mit einem Smartphone bezahlen, wir sehen ja den Uptake in den Zahlen, auch wenn der von meinem Lieblingsjournalisten immer unsere Fragen immer sehr kritisch unsere Zahlen immer kritisch hinterfragt werden, was ja auch gut ist. Aber manche wollen das ja dann nicht so glauben, aber man sieht's. Und wenn man da auf die Straße geht, klar, Berliner Bubble, vielleicht was anderes, aber man sieht's, dass die Leute mit Karte und viel, also zunehmend mit Handy zahlen.
Aber eben auch viele Touristen, ne? Gerade auch sehr viele Asiaten, ja, die dann doch diese Selbstverständlichkeit auch mitbringen, oder?
Aber ich glaube, es ist da zurück zur Psychologie. Ich glaube, einer der mächtigsten Faktoren für das soziale Zusammenleben ist die soziale Exposition. Also das heißt Mere Exposure Bias oder Hypothese. Das heißt, je mehr ich irgendwelche Verhaltensweisen sehe, desto gewöhnlicher kommen sie mir vor und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie selber mir aneigne. Und wenn jetzt irgendwie vor mir jetzt sich Asiaten irgendwie mit ihrem Handy bezahlen, gut, die machen das jetzt meistens über einen Barcode, vielleicht nicht so vergleichbar, dann wird meine Mutter, wenn sie mich demnächst in Berlin besucht, vielleicht das auch mal probieren oder mal fragen, so, Julian, was haben die da eigentlich gemacht? Ja. Und dann werde ich ihr die App runterladen, ihr das erklären und meine Mutter wird mit dem Handy zahlen.
Deine Mutter.
Meine Mutter.
Wie erklärst du denn deiner Mutter deinen Job?
Oh, häufig.
Häufig.
Das liegt an zwei Sachen. Erstens hat man, also ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Das heißt, grundsätzlich so die Vorstellung von akademischen Jobs ist einfach nicht so, außer die des Lehrers und Arzt, einfach nicht so verbreitet. Ja, es ist wieder less exposure einfach gegeben. Meine Eltern wohnen im Münsterland, in einem Dorf. Das ist irgendwie weit weg von Berlin und erst recht von Politik und Digitalisierung auch. Ja? Auch wenn sie Spotify nutzen und mit mir bei WhatsApp telefonieren, wenn ich in New York bin. Das funktioniert alles wunderbar. Aber ich glaube, es ist für mich auch mal ein gutes Beispiel zu sehen, wie die Lebensrealität außerhalb der Bubble hier ist. Zu meiner Mutter, wie ich ihr das erkläre, und meinem Vater genauso.
Weil du hast ja sehr unterschiedliche Themen auf deinem Schreibtisch.
Ja, genau, richtig.
Also du machst ja so Themen wie Compliance und Regulatorik. Das ist ja alles so, ach, wenn man nicht gerade dafür brennt, klingt es ja so ein bisschen... Könnte es dröge klingen, oder?
Ja, aber es ist halt, das wird dich jetzt nicht wundern, das ist der coolste Job der Welt, den ich habe.
Na, Gott sei Dank machst du ihn.
Ja, Gott sei Dank. Genau, also ich glaube, es ist über die Jahre entwickelt sich das so ein besseres Bild. Was habe ich am Anfang erzählt? Ich habe denen erzählt, was ein Verband ist. Es ist ein Verein, ist getragen von, also ein Lobbyverband, ja. Ein Verein ist getragen von Mitgliedern, von Unternehmen. Diese Unternehmen sind Mitglieder. Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht. Und das ist so wie bei meinem Vater im Radsportverein und meinem Mutter im Volleyballverein damals gewesen, dass sie gemeinsam Entscheidungen treffen. Und dann wird der Verein als Repräsentant oder irgendwie im Verein, Sportverein dann halt organisiert, der irgendwelche Turniere. Wir machen halt Konferenzen. Und der Volleyballverein wird vielleicht nicht den Bürgermeister jede Woche schreiben, das machen wir dann aber hier der Regierung. Und genau, also das ist, glaube ich, so der erste Punkt zu erzählen, dass man mit den ganzen Big Techs arbeitet, wie Google und Facebook, das sagt meinen Eltern dann auch was, N26 erstmal noch nicht. Deutsche Bank, Visa und so weiter kennen sie auch. Und wenn ich denen erkläre, worum es dann geht, dann muss man manchmal ja auch detaillierter werden, ne? Also in diesem Kontext hier, wenn ich von den EBA-RTS spreche, von der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die am 14.09. Aktiv wird, was mich heute Nachmittag noch sehr stark beschäftigen wird. Wir haben einen Call mit irgendwie 50 angemeldeten Mitgliedern und wir stehen auch in Position ab, weil die EBA sich am Mittwoch, also das ist genau fürs Publikum, wir haben heute den 22. Montag, am Mittwoch trifft sich die EBA in Paris mit den NCAs, also den nationalen Aufsichtsbehörden, zur Besprechung eines sogenannten Migration Plans, inwiefern das doch verzögert wird mit dem Enforcement der EBA-RTS im Bereich Strong Customer Authentication. So, diese Sachen, wenn ich die meiner Mutter oder meinem Vater so sage, haben natürlich irgendwie nicht so viel verstanden, wenn ich darüber erzähle, dass es irgendwie Fraud im Internet gibt bei Bezahlungen, dass es Identity Theft gibt und das ein Mittel ist, sowas einzudämmen, weil man sich stärker sicherstellt, eben stark authentifiziert, wer da was zahlen muss, ob er es wirklich möchte und ob er auch der ist, der es sein will, dann generiert man hoffentlich Verständnis.
Hat sich deine Story über das, was du tust, in den letzten 2 Jahren verändert?
Ja, weil sich die Arbeit auch verändert und weil es ist halt auch immer, wie du schon sagtest, es sind super viele verschiedene Sachen. Ich mache Mitgliederakquise, ich gehe auf Konferenzen und spreche da, ich organisiere Konferenzen, ich mache AK-Sitzungen, ich plane gerade sozusagen den neuen Vorstand. Wir sind ja demokratisch aufgestellt als Verband, wir kommen Vorstandswahlen von zwei meiner beiden Arbeitskreise und da gibt es Kandidaten. Das ist halt super, super viel so Binnenpolitik, ja. Und also zu den Mitgliedern. Und das sind halt alles, ja, es sind sehr verschiedene Anforderungen und immer wieder was anderes. Und ich erzähle meinen Eltern immer das, was ich gestern gemacht habe.
Ach so, okay. Das Aktuellste.
Ja, genau, das Greifbarste, ja, genau.
Ungelogen, auch das eine Frage aus der Community. Wie ist es so als Lobbyist in Berlin? Wird man schnell dicker und gemütlicher?
In meinem alten Verband wurde ich dicker und gemütlicher, hier nicht. Weil da bin ich.
Hast du es wieder abgespeckt?
Ich habe es abgespeckt und die Arbeit ist anders. Mhm. Ich bin damals war Netzwerken für mich irgendwie vielleicht auch naiv, aber ich bin viel zu diesen Abendveranstaltungen gegangen, wo man halt in Sitzungswochen jede Woche irgendwie hingehen kann zu irgendeiner Lunch Debate und Frühstück. Heute bin ich viel selektiver. Warum? Mit dem Label Bitkom konnte man an, ich will nicht sagen alle, aber an viele Key Stakeholder ran, wenn man sie anschreibt und sagt, hey, ich bin von Bitkom, ich will gerne darüber reden. Egal, ob Ministerium, Bundestag, wie gesagt, Fintech, Verband, anderer Verband und so weiter. Wenn man, das war vorher nicht gegeben, dieses Label und oder auch diese, ja, das hört sich vielleicht blöd an, aber diese persönliche Bekanntheit, also mittlerweile kennen mich persönlich auch wahrscheinlich mehr Leute als damals. Da war das so, das Netzwerk für mich aufzubauen schwieriger war, weil man bekam nicht sofort über einen Termin. Man musste erstmal das komplexe Geschäftsmodell der Banken erklären, die ich da vertreten hatte. Und genau, das ist hier einfacher. Bitkom kennt man halt aus der Bildzeitung, aus dem Tagesthemen.
Ja, okay. Also nicht mehr dick und gemütlich, sondern...
Genau, also weniger Abendveranstaltungen, weniger Wein, mehr Sport. Und genau, es ist einfach dynamischeres Umfeld. Man springt auch mehr rum. Also.
Ja, genau. Wie muss man sich so deinen täglichen Alltag vorstellen? Also wie viel Schreibtisch, wie viel... unterwegs bist du?
Also ich habe häufig für die nächsten anderthalb Monate meine Mittagsessen verplant. Also wenn wir Mittagessen gehen wollen, dann gucke ich irgendwie Ende August, ob es passt. Das ist keine Angeberei, aber es ist halt irgendwie cool und blöd zugleich. Man wird irgendwie dadurch unflexibel, aber man lernt natürlich unglaublich viele Leute kennen. Und das ist sozusagen eine Sache. Es ist halt People's Business. Ja? Wir haben 1.900 Mitglieder. 1.900, das sind alles Unternehmen. Also von den Big Techs aus dem Silicon Valley, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Salesforce, über Banken, wir haben Deutsche, Warburg, einige Volks- und Raiffeisenbanken, wir haben Comdirect, DKB, ING als Mitglieder, Hauck und Aufhäuser haben wir jetzt gewonnen, die Commerzbank ist jetzt, ist mitgetreten, ich weiß nicht, ob der Antrag jetzt vorliegt, Mastercard, American Express, Visa und so weiter, und all diese haben natürlich, die nutzen uns, und so soll es ja auch sein, als politischen Leverage, ja, also wenn, Ziel ist ja im Prinzip, dass die dem Bitkom beitreten und dann bei einer Entwicklung eines Positionspapiers, was der Bitkom dann abgibt und wo dann nur Bitkom draufsteht, da steht jetzt nicht irgendwie das Label von einem anderen Unternehmen, von einem Mitglied drauf, deren Ziel ist es natürlich, dass möglichst viel von deren Position da reinkommt. Und das Schöne ist, wir schaffen es trotz der Heterogenität unserer Mitgliedschaft von Unternehmen, wie ich schon sagte, John Deere, Adidas, Airbus, N26, Google und Telekom, häufig doch einen guten Kompromiss zu finden. Und diese Leute, wieder zu meinem Alltag, mit denen habe ich viel Kontakt. Also das Telefon klingelt häufig, rückt dann irgendwie auch mal um 11 nochmal raus ins Café und bespreche mich mit Vertretern von Unternehmen zu punkten. Ja.
Wann machst du denn dein Geschäftshandy aus? Um wie viel Uhr?
Nie. Also um wie viel Uhr? Also gut,
also ab wann sozusagen?
Wenn ich pennen gehe, ne? Also bis dahin, also ja, wenn ich um halb eins das Licht ausmache, dann mache ich das Handy aus.
Okay.
Ja, aber ja, das hat sich jetzt so angehört an, das ist bei Gründern normal und das ist, wenn man gerne arbeitet, auch überhaupt gar kein Problem.
Okay, verstehe, aber du... Was machst du denn in deiner Freizeit, um sozusagen mal abzuschalten?
Viel reisen, Sport, in der Natur sein, am liebsten im Wald und feiern. Also das ist halt auch so ein Punkt von Berlin, ne? Also, ja.
Ja, das kann man hier gut.
Das kann man hier sehr gut. Und genau, was mache ich noch in der Freizeit? Lesen kommt mir irgendwie immer zu kurz, aber weil ich dann irgendwie nach so einem Tag halt auch Bewegung brauchte und dann lieber mich nochmal aufs Fahrrad setze. Aber auch im Urlaub dann viel lesen, ja. Und an so einem Lazy Kater Sonntag lesen.
Herrlich, oder?
Ja, super cool. Vor allem dann hat man auch die Ruhe, wenn man sich eh nicht mehr bewegen kann.
Vor lauter Muskelkater.
Vom Tanzen, genau.
Ach, vom Tanzen?
Ich sage ja, der Katersonntag.
Aber du sagtest ja, du wolltest nach Berlin, aber war das der Reiz sozusagen, weil du sagst, du feierst gerne. Bist du deswegen gerne nach Berlin gekommen?
Auch,
oder?
Ja, klar. Und, aber auch, weil es einfach am diversesten ist, und das meine ich jetzt nicht nur ethnisch, sondern auch von der ganzen Szene. Berlin hat einfach mehr zu bieten als andere Städte. Also die Zweitlieblingsstadt, in die ich ziehen würde, wäre wahrscheinlich Köln, weil ich andere Großstädte irgendwie zu flach finde, was die kulturelle Erfahrung angeht.
Ah ja, okay.
Ja.
Wenn du könntest, was würdest du der deutschen Politik für die kommenden 2 Jahre ins Pflichtheft schreiben?
Ja, guter Punkt. Also ich bin liberal und weil ich liberaler bin, denke ich nachhaltig und da würde ich einfach in das Thema Bildung einfach konsequenter angehen, also mehr Geld. Ich glaube, diese ganze Debatte um Chancengerechtigkeit lösen wir nicht, indem wir irgendwie mehr Umverteilung machen, sondern indem wir Chancengerechtigkeit erlangen. Das heißt, wir brauchen Kohle für Kitas, für Grundschulen, für weiterführende Schulen, für Universitäten. Wir brauchen auch individuelle Betreuungsprogramme, gerade was die Integration von Migranten angeht. Sprachen müssen vermittelt werden. Sicherlich irgendwie auch einfach Wirtschaft muss in die Schule rein. Und das geht nicht darum, das wird ja dann immer so schnell verklärt, dass man da Leute ausbilden will, die dann gute Kapitalisten werden, um die Reichen noch reicher zu machen. Also das, ich hasse diese Reflexe, sondern es geht einfach darum, dass jeder eben eine mündige Entscheidung darüber treffen kann, wie er arbeiten möchte und wo er arbeiten möchte. Und es geht einfach ein bisschen besser, wenn man besser informiert ist. Mhm. Also das ist ein Riesenthema.
Ich glaube, aber ich verstehe dich richtig, dass du sagst, also in Bildung, es geht gar nicht nur um digitale Bildung
für
dich.
Nein, nicht nur, aber das soll auf jeden Fall auf die Agenda. Mhm. Ja? Ich sage nicht, dafür soll Deutsch abgeschafft werden oder Geschichte, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mhm. Aber wir müssen einfach gute Bildung haben und uns so ein bisschen von dem Curricula der 80er Jahre entfernen.
Mhm.
Genau, in Schule sowie Universität und so weiter. Und, das.
Aber jetzt du als Bitkom-Mitarbeiter in deinem Bereich, du hast eine Wunschliste frei und du gehst zu deinem Ansprechpartner und er erfüllt dir alles.
Ansprechpartner in der Politik, jemand, der, sagen wir hätten einen Bildungsdiktator in Deutschland, einen Bildungsminister, der ich würde Föderalismus abschaffen in der Bildung.
Weiß ich nicht, würdest du?
Ja, würde ich.
Ah, okay.
Und weil
sehr
du kannst. Ja, total. Hat man noch nie gehört, ne? das würde ich machen und dann eben das.
Nee, weil es war ja gerade wieder die Diskussion darüber, dass es gerade nicht geschafft oder nicht gemacht werden soll und dass es auch so bleiben soll wie gehabt. So.
Mhm. Finde ich doof, ja. Mhm. Das ist das eine.
Nee, aber wenn du mit einer Quintessenz aus den Diskussionen mit allen deinen Mitgliedern, mit denen du regelmäßig sprichst, damit dürftest du zu einem Politiker gehen. Was stünde auf deinem Wunschzettel drauf?
Föderalismus abschaffen, Digitalisierung und Wirtschaft in die Schule bringen.
Mhm. Das ist auch ein großer Wunsch eurer Mitglieder, mit denen du sprichst?
Okay, also ich muss dazu sagen, ich mache jetzt nicht den Bildungsbereich beim Bitkom, das heißt, ich rede selten mit Max und N26 über die Bildung in Deutschland.
Nee, ist schon klar.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er das auch nicht so blöd fände.
Mhm.
Genau. Wir haben tatsächlich jemanden, der Bildung macht und da haben wir auch einen Fragenkatalog, also dafür bin ich jetzt tatsächlich nicht sprechfähig, aber das ist sicherlich ein Punkt, das Thema Digitalisierung in die Schulen zu bringen und Wirtschaft in die Schule zu bringen.
Mhm.
Ich glaube auch, dass so Financial Education super wichtig ist, damit man auch da mündige Entscheidungen trifft. Ich glaube auch, das ganze Thema Altersarmut ist nur darüber zu lösen, indem man eine höhere Investitionsquote hat. Und das Gegenargument ist immer so, ja gut, wer kein Geld hat, kann keins zur Seite legen. Aber ich glaube, dass man Leuten beibringt, dass selbst wenn man irgendwie, weiß nicht, einen Fuffi in einen Fondssparplan im Monat legt und ein Fuffi ist dann halt vielleicht doch schon recht erschwinglich für den einen oder anderen, dass man so Sachen wie Zinseszinseffekt erklärt, dass man Aktien und Dividende einmal verstanden hat, ich glaube, das ist super wichtig.
Okay, ja. Na klar. Und gerade dabei auch den ganz Kleinen anzufangen, die mit einer Selbstverständlichkeit natürlich digital schon ganz unterwegs sind.
Genau, und dann eben nicht mit Sparschwein, weil das ist genau das deutsche Problem, dass man einfach das Geld weglegt, sondern eben einfach schnell das Prinzip Aktie erklärt. Ich glaube, das ist echt wichtig.
Aber du hast ja mal in einem Gastbeitrag, den du geschrieben hast, mal gesagt, das Filialgeschäft wird nicht aussterben. Das ist ja tatsächlich so Duktus Sparschwein, oder?
Nee, in der Filiale kann man ja auch Fonds kaufen.
Ja?
Hoffe ich.
Nee, es ist noch so analog, 1:1 und Smartphone braucht man nicht und so weiter.
Genau,
so,
also ich glaube, dass das nicht gänzlich aussteigen wird. Ich glaube, die Filialen sehen anders aus. Man hat nicht mehr diese Flächenabdeckung. Aber man sieht ja auch, dass das Brick and Mortar einfach manchmal Sinn ergibt. Dass Amazon jetzt in Whole Foods übernommen hat. Dass Amazon Amazon Go, glaube ich, ne? Dieser Supermarkt, der sie können ja auch einfach sagen, wir deliveren nur. Wir haben Lager und wir bringen das den Leuten nach Hause. Es macht irgendwie vielleicht schon Sinn, als soziale Wesen sich irgendwie auch so irgendwo zu treffen. Das ist das eine. Aber jetzt habe ich noch nie die Filiale zum Abhängen genutzt. Darum geht es nicht, aber ich glaube, manche Leute wollen einfach einen Ansprechpartner haben. Da ist sicherlich die Telefonhotline der Direktbank ein guter Punkt, die ich ehrlich gesagt, und das ist jetzt keine Werbung für unsere Mitglieder, aber immer wenn ich als Bankkunde, Direktbankkunde in den letzten 10 Jahren jemanden erreichen wollte, habe ich es gekonnt. Ja, also man hat ja in den letzten Monaten da so ein bisschen Shitstorm gesehen. Ich muss sagen, ich hatte diese Erfahrung, kann ich gar nicht teilen. Blöd natürlich für jemanden, den es da gerade erwischt, wenn es irgendwie die Hotline down ist, aber das finde ich schon gut. Also und da, wenn ich jemand, der in der Berliner Blase bin, arbeitet, gerne doch mal irgendeine Frage schnell geklärt hat aus dem Ausland, weil ich am Flughafen in Mallorca irgendwas wissen muss über meine Kreditkarte und dann erreiche ich jemanden und er gibt mir die Antwort, dann kann ich mir vorstellen, dass andere Leute in der Gesellschaft durchaus auch mal jemanden vor sich haben wollen. Also warum muss es dann alles oder nichts sein? Warum kann es nicht irgendwo im Graubereich sein? Und manche Banken entwickeln coole Konzepte für sinnvolle Filialen, die sich monetarisieren lassen und da sind für Leute, die sprechen wollen. Also,
ja, okay. Welche Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich nutzt du denn selber?
Guter Punkt. Gestern leidige Erfahrung gehabt. Ich wollte am Sonntag gibt es ja dieses Video-Ident-Verfahren. Das sagt dir was? Also ein KYC-Prozess online zum Bankkonto öffnen. Und das funktioniert auch am Sonntag, nicht aber wenn die Hotline überbucht ist. Wir sehen ja, dass so manche Bank in Deutschland sehr gefragt ist und offensichtlich ist das Wachstum immer noch so, dass ich irgendwie im, weiß nicht, anderthalbstündigen Versuchen da reinzukommen, einfach kein Konto abschließen kann. Also sicherlich sind das so Angebote im Kreditbereich, im Girokontenbereich mit Kreditkarte damit bezahlen und so weiter. Ich benutze Apple Pay über meine Direktbank. Ich habe mir jetzt die Trade Republic geholt. Das finde ich ganz cool. Ich bin selber noch nicht überzeugt, dass das der Weg ist, wie ich sozusagen meine Fondssparpläne irgendwann umschichte und machen will. Ich weiß nicht, ob sie hier schon Fondssparpläne anbieten. Und das ist eher so ein bisschen so eine Zocker-App. Ich glaube, das wäre nicht so das Produkt, was ich jetzt irgendwie meinem Medizinerfreund, der nicht so viel finanzielle Vorkenntnisse hat, empfehlen würde, weil das vielleicht zu sehr verleitet zu zocken. Aber für denjenigen, der schon mehr Erfahrung hat und sagt so, hey, hier mit diesem Betrag möchte ich einfach irgendwie auch mal Buy and Sell machen irgendwie und gerne an einem Tag, dann ist es, glaube ich, das richtige Produkt. Finde ich super cool, die coole UX, spannend zu sehen. Was noch? Ach so, genau, es gibt ein Fintech in unserer Mitgliedschaft, die sitzen auch in Berlin, international expandiert mittlerweile auch, die machen Crowdlending, also die sammeln Geld ein über die Crowd, mittlerweile aber auch von Banken und so weiter, die das als interessantes Investment für sich erkannt haben und geben das als Kredite im Bereich, es beginnt irgendwie, ich glaube, bei, weiß nicht, 10 oder 5.000 bis hoch zu, weiß nicht, 250 nehme ich an, also genau dieser Markt, der in Deutschland weitestgehend underbanked ist oder wie sagt man immer, overbanked but underserved, ja, also du hast halt viele Banken in Deutschland, aber wenn du ein kleines Unternehmen bist, in einem kleinen Ort, in irgendwie auf, in einem Land, irgendwie in Baden-Württemberg oder im Münsterland, in NRW und deine Kreditlinie, also sagen wir, du bist bei einer Flächenbank, bist ein Taxiunternehmen, hast 5 Taxen, kaufst das 6. und die Kreditlinie ist sozusagen voll, was deine Bank dir, die deine Bank dir gibt, dann einen neuen KYC-Prozess bei einer neuen Bank zu machen, ist schwierig und vielleicht nehmen sie dich auch nicht an, weil auch die vielleicht zu viel Exposure im Taximarkt haben, was auch immer, dann ist das echt eine coole Plattform, wie man wie die sozusagen noch Geld einsammeln wollen, dass es ziemlich schnell geht und genau, und das ist sozusagen surft zwei Needs, so, weil das ist für mich als Anleger ein Markt, in den ich sonst überhaupt nicht investieren könnte. Das hat im Übrigen die KfW genauso gesehen, die investieren jetzt in dieses, oder geben viel Kohle in dieses Startup, weil die da natürlich einen Distributionskanal in SME-Companies haben, den die sonst gar nicht so zur Verfügung steht, zumindest nicht so effizient. Mhm. Und andererseits bekommt da ein Markt Geld, der sonst nicht so leicht Geld bekäme.
Ja. Bist du denn durch deine Tätigkeit digitaler geworden?
Ja,
oder
definitiv.
Sagst du jetzt viel bewusster dann, ich mache jetzt mal das Handy aus, wobei du sagst, du bist ja sehr lange erreichbar abends,
ja.
Aber bist du bewusster geworden im Umgang mit digitalen Produkten?
Also bewusster, affiner, aber es ist bei mir noch nicht so, dass ich sage, so, ich muss mich jetzt hier abschotten. Dafür bin ich vielleicht auch einfach
du detoxst noch
zu
nicht
jung.
Digital.
Genau, ja, also das ist bei mir jetzt noch nicht eingetreten. Und ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, es macht halt unglaublich viel Spaß, super, super spannend in der jetzigen Zeit an der Stelle zu arbeiten, an der Schnittstelle zwischen etablierten Companies, in New, also Fintechs, Politik, Medien, das ist ja, also das will man mehr und da mache ich halt auch gerne auch mal ein Telefonat am Samstag.
Nee, mir hat jemand erzählt, als im Vorfeld, als ich berichtete, dass ich dich treffen würde, meinte, ach, der Julian, der sieht immer so glücklich aus. Teilst du diese Einschätzung und wenn ja, ist es dein Job oder ist es sozusagen eine gute Work-Life-Balance? Wie würdest du sagen, weil du sagst, du arbeitest ja auch wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, also ich glaube, also psychologische Betrachtungsweise, also erstmal habe ich irgendwie das Glück, einfach nicht depressiv zu sein, was halt einfach auch genetisch ein Punkt ist. Dann habe ich ein sehr inspirierendes Umfeld hier, also auch die Geschäftsstelle, unsere Kollegen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das sind halt auch irgendwie alles dynamische, gut ausgebildete Leute, die was bewegen wollen. Und ich glaube, unsere Arbeit ist auch, also durchaus haben wir hier beim Bitkom die Power, etwas zu bewegen. Kleiner politischen Interessenvertretung, wir entwickeln keine Produkte, aber wir helfen denen, die das tun, sozusagen regulatorische Hürden wegzuräumen. Insofern bin ich davon überzeugt, dass das, was wir hier tun, gut ist und es macht mir einfach so Spaß, weil es mir einfach auch so in meiner Art einfach in der Kommunikation und so weiter entgegenkommt.
Ja,
und,
ja.
Okay. Genau. Es hat natürlich auch Spitzen, ne? Also ich weiß, die großen Konferenzen, die wir machen, letztes Jahr, gerade die Digital Banking Conference 2018, die war echt heavy. Also das war, da bin ich dann auch schon teils an meine Grenzen gegangen und dann sah ich vielleicht auch nicht immer so frisch aus.
Ja. Worüber könntest du denn einen 30-minütigen Pitch ohne Vorbereitung halten?
Über den Bitkom, über digitale Transformation im Banking-Bereich.
Mhm.
Ja. Aus dem Stand. Ich könnte, ja, doch. Soll ich machen?
Nö, haben wir jetzt schon sehr viel auch drüber gesprochen, genau. Gibt es denn etwas, wovon du schon lange träumst und es dich noch nie getraut hast zu tun?
Transip? Vielleicht.
Mhm.
Genau, ich habe nach dem Abi ein halbes Jahr in Russland gelebt und habe damit...
du sprichst Russisch ein bisschen?
Ja, ein bisschen. Also nicht, nee, also sagen wir mal, vor 10 Jahren habe ich es recht gut gesprochen, also so, dass man auf der Straße sprechen kann. Ich hätte mich jetzt nicht irgendwie in keinen Vortrag getraut oder so. Mittlerweile, ich habe es halt irgendwie 11 Jahre nicht mehr gesprochen, deswegen ist es...
Aber es kommt vermutlich sehr schnell wieder, oder?
Ich hab, ja, also in Tallinn hatte ich es jetzt ab und zu mal rausgepackt.
Mhm.
So, kannst du Russisch?
Ich? Überhaupt nicht.
Du fragst
kein
so, als
wieso habe ich es denn?
Weil du jetzt auf Russisch wechseln wolltest. Nee,
überhaupt nicht.
Genau, nee, ich hatte da, ich bin da im Winter abgereist und hatte eigentlich vor, bis zum Sommer zu bleiben und oder dachte, das wäre eine Option. Und dann gab es die, dann hätte ich da auf jeden Fall der Abschluss wäre gewesen, entweder bis Kamtschatka oder Japan mit der Transit von Moskau zu fahren. Und das würde ich, glaube ich, immer noch gerne machen. Also nicht glaube ich, sondern würde ich noch gerne machen.
Ja, was würde dich daran reizen?
Ich bin in Russland häufiger Zug gefahren, irgendwie nach Karelien oben im Norden. Das ist nördlich von Helsinki, von Nizhny Novgorod, wo ich war, in der Wolga, das ist im Osten von Moskau. Und dieses Zugfahren im in diesen alten Waggons, in wirklich alten Waggons, 70er, 80er, wo dann so russische Volksweisen mit so einer gewissen Melancholie laufen und du siehst neben dir ein Paar, du steckst, weiß nicht, in Nischni ein, fährst dann halt so in den Abend rein, irgendwie in den hohen Norden im Sommer und es ist halt super lange hell und so weiter und guckst einfach über unendlich Kilometer, das ist alles der westliche Teil von Russland, ne? Yeah. Also westlich des Urals, also irgendwie noch Europa, kontinental betrachtet zumindest, schaust du in diese unendlichen Weiten rein und du siehst dann so ein altes Paar, die holen dann irgendwie ihre Becher raus, werfen Teebeutel rein, laufen in gemütlichen Schlappen, die ziehen dann so Schlappen in den Zug an und da sind auch Teppiche drin, so Läufer. Und dann machen die sich gemütlich, spielen Karten, holen irgendwie aus ihrer Datscha ihre Kirschen raus, selbst gepflückt, holen am Zugwagen dann für ein paar Rubel heißes Wasser aus dem Samovar und machen sich einen Tee an und weiß nicht, es war so cool. Und dann siehst du da hinten so die Sümpfe und so weiter an dir vorbeiziehen und so eine absolute Ruhe. Der Wagen fährt auch nicht schneller als 60. Es war so ein langsamer Zug. Ich hatte damals keine Kohle und habe da das günstigste Ticket gekauft. Und ja, total cool. Irgendwie 3 Stunden später saßen wir dann, wir waren so eine Gruppe Friedensdienstleister heißt es, oder hieß es, und saßen dann nachher mit irgendwie einer Gruppe von irgendwie 5 Russen und Russinnen in so einem Schlafwagen und haben da irgendwie ja, so selbst gebrannten gesoffen und irgendwie, weiß nicht, diese Stimmung, diese Stimmung, das war echt sagenhaft und danach auch nie wieder erlebt. Diese Ruhe, die Leute irgendwie mitbringen. Ja. Auch immer gepaart mit so einer Melancholie, die da irgendwie in dem Land ist. Ja. Aber irgendwie so, ja, so eine ganz krasse Ruhe ist da, finde ich.
Wann ist es soweit? Wann kaufst du dir dein Ticket?
Vielleicht.
Und wie weit fährst du dann mit der Transip?
Dann durch. Also dann schon Baikal und komplett rüber nach Kamtschatka mindestens und dann vielleicht irgendwie, ja, aber ich glaube, das wäre dann auch irgendwie viel, das könnte man dann auch gut russisch lassen und fliegt von dort dann wieder zurück. Und wann das ist, vielleicht beim Jobwechsel, den ich jetzt noch nicht sehe, weil es noch zu cool ist, aber das wäre, glaube ich, nur, wo man sich dann irgendwie 3 Wochen Zeit nimmt und...
Ach doch, nur 3 Wochen?
Ja, man kann es länger machen, ne? Ja, stimmt schon. Ja, vielleicht auch 4. Let's see.
Bloß nicht stressen.
Nee, genau, richtig.
Ja, okay. Spannend. Vielen Dank.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.